Frank Zimmer wird die Botschaft halten. Es geht um 1. Petrus 5, 1 bis 5. Ich lese aber 1. Petrus Kapitel 5, 1 bis 11. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß auch nicht aus schändlichem Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweslichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Soweit das Wort Gottes.
Wir wollen auch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Treue und Güte, mit der du uns jeden Tag versorgst. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für dein Reden durch dein Wort. Und das ist dein Geist, ist der uns das Wort öffnet, uns trifft, unsere Herzen bewegt, sodass wir dir mit Hingabe und Freude nachfolgen möchten. Du weißt um unsere Schwächen oft, wie sehr wir mit manchem in unserem Leben kämpfen. Aber wir danken dir, dass du uns ein treuer und gnädiger Gott bist, der uns hilft, der uns vergibt und der ja, in jedem unserer Herzen das Wort so setzt, wie du es möchtest. Dass es das bewirkt, wozu du es in unserem Leben setzen möchtest. Und darum beten wir um deinen Segen, um dein Helfen und deine Gnade. Amen. Wir kommen ja in dieser Serie nun zu Kapitel 5 und wollen uns besonders heute Morgen besonders um die Verse 1 bis 5 gehen mit diesen Anweisungen, die Petrus an Älteste, aber auch an die Herde, an die ganze Gemeinde gibt. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wo wir uns mit den Versen aus Kapitel 4 beschäftigt haben, dass es dort um dieses Thema Leiden um Christi willen ging, ab Kapitel 4, Vers 19. Und obwohl das ein schwieriges Thema ist, das wir wahrscheinlich nicht so gerne hören, wenn es um Leiden, um Schwierigkeiten, um Probleme, um Herausforderungen geht, um des Herrn willen. Nicht um unsere Torheit willen oder unsere Sünde willen, sondern unseres Herrn willen. Wenn wir dort in Schwierigkeiten, in Not, in Bedrängnis geraten, wenn wir Benachteiligungen erleben. All das, was Petrus in diesen Kapiteln bisher so wie durchstreift, das schmeckt uns nicht so, ist aber trotzdem eine ganz wichtige, notwendige Botschaft für uns. Denn wir leben je länger in einer christusfeindlichen Gesellschaft und in einer christenfeindlichen Gesellschaft. Und manches merken wir auch hier schon in einer gelinden Weise, könnte man sagen, verglichen mit manchem, was gläubige und entschiedene Christen in manchen Ländern der Welt an Verfolgung, an Not auf sich nehmen, um ihres Glaubens willen. Und diese Verse, die nun kommen, die stehen doch im direkten Zusammenhang mit dem, was wir in den letzten Versen des Kapitel 4 gesehen haben. Denn Petrus schreibt eigentlich so, dass er sagt, die Ältesten unter euch, nun ermahne ich. Dieses Nun fehlt in manchen Übersetzungen, es ist aber sehr wohl in den meisten relevanten Handschriften vorhanden. Und damit verbindet Petrus das, was er nun den Ältesten weitergibt und sie ermahnt, verbindet mit dem Kontext, den er davor in diesen Versen behandelt hat. Nämlich diese Schwierigkeit, diese Not, diese Herausforderungen. Er schließt ja diesen Teil so ab in Kapitel 4, Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, und mit diesem Leiden meint er all diese Probleme und Schwierigkeiten um des Herrn Willen, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Und dann, die Ältesten unter euch, nun ermahne ich. Es wird nun konkreter, was er sagen möchte. Auch dann, was er in Vers 1 sagt, wenn er sich als der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus bezeichnet, knüpft das an den vorigen Text an. Er sagt, ja, ich bin auch Zeuge der Leiden des Christus. Mehrmals kommt es in diesem Brief vor. Weil Christus gelitten hat, müssen auch wir uns mit dem wappnen, dass auch wir in Schwierigkeiten um des Glaubens willen, um des Herrn willen geraten können. Und letztlich können wir einen schönen Bogen sehen von Kapitel 1, Vers 6 zu Kapitel 5, Vers 10. In Kapitel 1, Vers 6 heißt es, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, und mit diesen Versuchungen meint er eben all diese Schwierigkeiten und Not, die wir um des Herrn willen ertragen. Eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Und in Kapitel 5, Vers 10 finden wir, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Ein schöner Bogen. Das ist das Thema des Briefes. Wir leben als Christen, als solche, die an den Herrn Jesus glauben, an solche, die an ihn glauben, als der, der für unsere Schuld gestorben ist. Für eine gottlose Welt sein Leben gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern zum Leben kommen kann. Als solche haben wir mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und das ist wichtig für uns, dass wir das lernen, mit dem umzugehen. Und deshalb, ich habe nur einen kleinen Teil aus Kapitel 5, Vers 10 zitiert. Wenn wir den ganzen Vers sehen, dann merken wir, wie das ermutigend und tröstend ist. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr, wenn es der Gottes Wille ist, eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Und das soll uns bewegen. Petrus strukturiert seine Ermahnung eigentlich sehr klar. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er beginnt ja, die Ältesten nun unter euch ermahne ich. Und dann kommen drei Ermahnungen, drei eigentlich Anordnungen, drei Befehle, die er ausspricht. Einmal, hütet die Herde Gottes. Die zweite Ermahnung finden wir in Vers 5a. Ordnet euch, und das betrifft nicht mehr nur die Ältesten, sondern es betrifft die Herde, die Gemeinde, ordnet euch den Ältesten unter. Um dann in dem zweiten Teil von Vers 5 abzuschließen, umkleidet euch nun alle mit Demut im Umgang miteinander. Drei Ermahnungen. Eine einleitende Ankündigung, ich werde euch nun ermahnen müssen in einer so spannenden Zeit. Und dann eine abschließende Warnung, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Petrus nennt dann auch drei Dinge, die ihn für diese drei Anordnungen und Ermahnungen wie autorisieren. Er sagt, ich bin ein Mitältester unter Ältesten. Er sagt, ich bin Zeuge der Leiden des Christus. Und er sagt, ich bin Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Drei Dinge, die quasi die Grundlage für seine dreifache Ermahnung ist, an drei Personengruppen könnte man sagen. Einmal die Ältesten, die Verse 1 bis 4, dann die Herde, die Gemeinde, der erste Teil von Vers 5, und dann aber schließt er in diesem zweiten Teil alle ein. Alle betrifft diese Ermahnung, Aufforderung zu demütiger Gesinnung. Und in dieser Ermahnung für die Ältesten bringt er drei Aspekte, die wichtig sind in diesen Versen 2 und 3. Er sagt, hütet die Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Nicht aus schändlichem Gewinnsucht willen, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Drei Aspekte. Man kann nur sagen, Petrus liebt die Zahl 3 offensichtlich, dass er so diesen Text für uns gut fassbar und merkbar aufbaut. Drei Ermahnungen, drei angesprochene Personengruppen, drei Aspekte für die Ältesten, wenn es um ihre Verantwortung und Aufgabe geht. Nun, nachdem wir etwas den Kontext und die Eingliederung sowie die klare Struktur gesehen haben, vielleicht hilft uns die Frage, wie wir an diesen Text herangehen können, nämlich die Frage, was zeichnet eigentlich, könnte man fragen, was zeichnet eigentlich eine gesunde Gemeinde aus? Was zeichnet eine gesunde Gemeinde aus? Und vor allem in dem Kontext einer christusfeindlichen und einer christenfeindlichen Gesellschaft, die mehr und mehr all das, was den Christen lieb und wert ist, durch den Schmutz sieht und verachtet. Man könnte jetzt viele Elemente aufzählen, was eine gesunde Gemeinde, das ist leicht provozierend natürlich gemeint, eine gesunde Gemeinde auszeichnet. Aber interessant ist eben, dass Petrus in diesen Versen wie eine Art Rezept gibt für eine gesunde Gemeinde. Das erste ist, eine gesunde Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre Ältesten diesen Dienst des Hütens der Herde auf biblische und geistliche Art wahrnehmen und ausführen. Das zeichnet eine gesunde Gemeinde aus. Das zweite, eine gesunde Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass die Herde ihre Ältesten anerkennt und sich ihnen unterordnet. Wir werden noch genauer das kurz anschauen, was das bedeutet. Und das dritte, eine gesunde Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Herde wie Hirten, Gemeinde, jeder Einzelne in einer geistlich demütigen Gesinnung miteinander umgehen. Und genau dazu ermahnt Petrus die Gläubigen damals, die er in diesem Brief anspricht, wie auch uns heute. Wir steigen ein mit diesem ersten Aspekt einer gesunden Gemeinde. Älteste sind die Hirten der Herde. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang übt, sondern freiwillig, gottgemäß. Vielleicht drei Feststellungen zu dem Begriff Ältesten. Nun, in diesen ersten zwei Versen bringt letztlich Petrus die drei wichtigen Begriffe zusammen, die diese Verantwortung der Leitung der Gemeinde kennzeichnen. Der erste ist klar Älteste. Älteste. Der Begriff ist schon ein Hinweis, dass es sich hier nicht um unreife Gläubige handelt, sondern solche, die gereift sind und deshalb als Älteste im Sinne ihres geistlichen Wachstums und ihrer geistlichen Reife bezeichnet werden können. Dann redet er von Aufsicht führen. In diesem Vers. Und diese beiden Begriffe werden zum Teil unterschiedlich gebraucht. Paulus verwendet im 1. Timotheusbrief, wenn es um die Qualifikation von Ältesten geht, den Begriff Aufseher. Im Titusbrief, im Kapitel 1 dort, wenn es wieder um die Qualifikationen geht, wir haben also zwei große Stellen, wo wir mit den Qualifikationen konfrontiert werden, die für die gelten, die nun in dieser Verantwortung sein sollen, dort verwendet er den Begriff Älteste. Älteste, Aufseher, scheint irgendwie synonym zu sein, betont einmal mehr das eine, Älteste im Sinne der Reife und Aufsehen im Sinne dessen, was sie lästig tun werden. Sie überblicken die Gemeinde, sie sind verantwortlich für die Gemeinde. Ihnen ist etwas anvertraut worden, für das sie auch gerade stehen werden und müssen. Und dann das dritte, hütet die Herde. Aus Apostelgeschichte 20, das haben wir vor einiger Zeit mal behandelt, haben wir gesehen, dass dieses Hüten der Herde alles Begriffe sind, die zu einem Hirten gehören. Das wäre der dritte Begriff, Hirte. Älteste, Aufseher und Hirten, Klammer auf Pastoren, das ist das lateinische Wort für Hirten, Klammer zu, sind ein und dieselbe Personengruppe innerhalb einer Gemeinde, die die geistliche Verantwortung wahrnehmen in Verantwortung gegenüber dem, der ihnen eine Gemeinde anvertraut hat, nämlich der Herr selber. Drei Aspekte ihres Dienstes werden durch diese Namen gekennzeichnet und sind wichtig. Aber alle drei bedeuten dasselbe. Das zweite ist, dass diese Begriffe Aufseher oder auch Älteste immer in Mehrzahl vorkommen. Sorry. Nicht einmal in der Schrift wird von einem einzelnen Ältesten per se gesprochen, wenn es um Anforderungen oder Aufforderungen für den Dienst oder die Verantwortung geht. Immer Mehrzahl. Ich, die Ältesten unter euch, schreibt Petrus an die Gemeinde, die er im Visier hatte für diesen Brief. Paulus redet immer von den Ältesten. Es sind mehrere. So wie sich die Gemeinde im Neuen Testament für uns darstellt, ist es so, dass die Gemeinde in einer Stadt immer als eine einzelne Einheit, als eine Einheit gesehen wurde. Das trifft bei uns heute nicht mehr zu. Auch in Heiden gibt es mehrere Gemeinden, die eigentlich unabhängig voneinander ihre Aufgabe und ihre Gottesdienste durchführen. Das war aber anfangs nicht so. Es gab die Gemeinde in Ephesus, es gab eine Gemeinde in Rom, die sich aber wahrscheinlich in vielen kleinen Hausgemeinden versammelt hat, und das betont auch die Notwendigkeit, dass es mehrere Älteste gebraucht hat, damit jede kleine Zelle in dieser einen Gemeinde in Rom zum Beispiel, dieser großen Stadt, wie innerlich zusammengehalten wurden und auch das Verständnis der Einzelnen so war, dass sie sich als eine Gemeinde gesehen haben. Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Es gibt inzwischen viele Gemeinden in einem Ort, die zum Teil sich sogar feindselig gegenüberstehen. Das ist nicht die Idee des Neuen Testaments. Das ist nicht die Idee Gottes für die Gemeinde gewesen. Eine Einheit, aber mehrere Älteste, die die Aufgabe sich teilen, diese eine Gemeinde in einem Ort, wo immer sie sich auch durch die Umstände, wie sie sind, versammeln konnten. Nicht jede Gemeinde hat so einen Raum wie wir hier. Gemeinden, die in ärmeren Ländern sind, unter Verfolgung, haben überhaupt keinen öffentlichen Raum, wo sie sich treffen können. Und da merken wir, wie wichtig auch die Anzahl der Ältesten ist. Und das Dritte, noch ganz kurz zu diesem Punkt. Älteste sind Männer. Gott hat den Männern diese Verantwortung gegeben. Das sind drei wichtige Wahrheiten, wichtige Aspekte, die unsere Sicht auf Gemeindeleitung prägen und auch formen sollen. Das ist wichtig. Und nun wollen wir diese ersten Verse anschauen, wo es einmal um die Notwendigkeit und Autorisierung des Petrus geht in Vers 1 und dann die Verantwortung in Vers 2 und 3 und dann auch die Belohnung, wie sie in Vers 4 erwähnt wird. Nur ganz kurz nochmal zu dieser Notwendigkeit und Autorisierung. Ich erinnere an die drei Dinge, die, wie sich Petrus hier in diesem Vers 1 bezeichnet, einmal als Mitältester. Und was er hier nun als Ermahnung weitergibt an die Gemeinde, kommt aus seiner tiefen Betroffenheit und Involviertsein in diese Arbeit als Ältester in einem Ältestenkreis. Er selbst ist einer von ihnen und kennt deshalb die ganzen Herausforderungen, die ganzen Spannungen, die ganze Arbeit, die ganze Mühe, die damit verbunden ist. Er redet als einer, der nicht von außen, von oben irgendwie nun diese Ermahnungen ausspricht, sondern als einer, der mitten darin involviert ist in der Gemeinde, in der er mit seiner Frau war. Und dann bezeichnet sich als zweites als Zeuge der Leiden des Christus. Nun lässig macht Petrus das in diesem Kontext, in den er hineinspricht, nämlich in eine Zeit, die immer schwieriger werden wird für Christen, was wir auch im Hebräerbrief finden. Er macht genau das, wo es heißt im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei manchen die Sitte ist, sondern einander ermutigen und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Es gibt also eine gewisse Verdichtung für die Zukunft. Je mehr ihr den Tag herannahen seht, umso notwendiger sind genau diese Dinge, wie dieses einander ermahnen, Hebräer 10, das Anreizen zu guten Werken, einander ermutigen. Und genau das macht nun Petrus in diesen drei Ermahnungen, die er für die Gemeinde hat. Und dann ist Petrus auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden wird. Einfach gesagt, Petrus hatte Heilsgewissheit. Er wusste, und das ist interessant, wenn wir sein Leben anschauen, dann sollte das uns eigentlich verblüffen. Denn er wusste, dass trotz all der Mängel, der Fehler, des Versagens, wenn wir das etwas in der Schrift verfolgt haben, wie sein Leben sich so abgezeichnet hat, dann war ihm klar, dass trotz all dieser Dinge es jemand Größeren gibt, der für ihn gerade steht. Und das sollte uns als Ältesten und als Gemeinde ermutigen. Dieser Größere wird gemäß Kapitel 5, Vers 11 diejenigen, die seine Gnade empfangen haben, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Was für eine Ermutigung, was für ein Trost für uns, die wir vielleicht hier und da in unserem Leben verzagen mögen und merken, wie uns Dinge entgleiten, die uns wichtig oder begehrenswert scheinen. Vielleicht gerade auch als Christen, die dann merken, wie schwach wir sind in den ganz normalen, für uns eigentlich alltäglich scheinenden Dinge wie das regelmäßige Lesen des Wortes, das Gebet mit dem Herrn, die Nachfolge, die Treue, die Beständigkeit. Es gibt jemanden, der letztlich doch mit jedem von uns zum Ziel kommt. Und nun Aufsicht in einer geistlichen Gesinnung. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr Aufsicht nicht aus Zwang übt, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlichem Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dieses Aufsicht ausüben mag bei manchen ein mulmiges Gefühl auslösen. Was heißt das? Das tönt sehr autoritär, nicht autoritativ, sondern autoritär, fast anmaßend, Aufsicht zu üben. Nun, wir merken, Paulus sagt, hütet die Herde Gottes, indem ihr Aufsicht übt. Er bringt etwas in Verbindung, das wir nicht so leicht in Verbindung bringen würden. Dieses Hüten der Herde Gottes erinnert uns an ein wunderbares Bild, das wir in der Schrift kennen, ein Hirte und seine Herde. Und wie ein Hirte, das ist nicht mehr unser tagtäglicher Erfahrungsbereich, wir sehen vielleicht in der Ferne eine Herde Schafe, aber damals war das klar, welche besondere Aufgabe ein Hirte für seine Herde hatte. Der war für sie verantwortlich. Er gab sein Leben für seine Schafe, wenn Gefahr drohte. Und wenn wir uns an Psalm 23 erinnern, wo David bekennt, der Herr ist mein Hirte, und dann sagt, auch wenn es durchs tiefe Todestal geht, finde ich mich doch wieder vor einem gedeckten Tisch und seine Gnade verfolgt mich fast buchstäblich durch mein Leben hindurch. Also etwas, wo wir etwas Wärme ums Herz spüren. Aber das wird gleichgesetzt mit diesem Aufsicht üben. Das ist genau das, was ein Hirte tut. Er übt Aufsicht über eine Herde, um sie zu den richtigen Plätzen zu führen. Er versorgt sie, er beschützt sie, er verbindet, er sucht und er findet. Und der Aspekt der Aufsicht ist dann der, dass Hirten wirklich ihre Verantwortung wahrnehmen, das Anvertraute, das ihnen von Gott anvertraute, nämlich die Gemeinde, zu bewahren, zu überblicken, zu wachen und wo nötig einzugreifen. Und das auf eine Art und Weise, die in dieser dreifachen Beschreibung kontrastierend beschrieben wird. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Der Dienst eines Aufsehers ist nicht Sache des eigenwilligen Ehrgeizes, sondern der Berufung Gottes, nicht aus Zwang. Aus Zwang ist eine schlechte Motivation. Sogar wenn es aus Pflichtbewusstsein wäre, wäre das keine gute Motivation. Paulus schreibt, jemand muss diese Art von Verantwortung und Aufgabe in gewisser Hinsicht, er schreibt dort buchstäblich, begehren, weil sie notwendig ist für eine gesunde Gemeinde. Dass es solche gibt, die sich in dieser Art und Weise um jeden Einzelnen letztlich auch kümmern. Ein Aufseher oder ein Ältester ist also aufgefordert, eigentlich fast befehlsartig aufgefordert, gerne zu dienen, weil Gott ihn zu dieser Aufgabe berufen hat. Und nicht widerwillig, weil er dazu gezwungen wurde oder sich verpflichtet gefühlt hat. Das Zweite, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Das Gegenteil von Dienen unter Zwang ist eifriges Dienen. Aber einige, und das ist eines der Probleme auch in den manchen Gemeinden, dienen dann eifrig, sogar aus aber nicht guten Gründen. Vielleicht um des finanziellen Gewinnes willen oder um Macht. Bei uns sind in Europa zum Glück weniger so bekannte große Fernsehprediger, die unablässig zu Spenden aufrufen, um dann ihre Flugzeugflotte finanzieren zu können, mit der sie natürlich, wie sie meinen, den Auftrag Gottes besser ausführen können, als wenn sie diese Flotte nicht hätten. Das haben wir zum Glück nicht. Aber hüten wir uns, es geht nicht um finanziellen Gewinn, auch nicht um Machtausübung, sondern um bereitwilliges Dienen. Und dieses bereitwillig hat etwas von dem in sich, dass es gibt. Bereitwillig geben. Eifer im Werk Gottes, um des Werkes willen, so bereitwillig dienen. Und dann das Dritte, nicht als Herrschende, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Es mag manchen vielleicht im Dienst gefallen, wenn sie irgendwie merken, das ist vor allem in solchen Gemeinden oder Kirchen ein Problem, wo sich alles auf eine Person fokussiert, auf einen Pfarrer, auf einen Pastor, auf einen Apostel oder was auch immer. Und dieser eine plötzlich sich mit Macht und Befugnissen ausgestattet sieht, die ihm zur Gefahr werden können. Das war damals schon bekannt. Johannes schreibt in seinem dritten Brief, er sagt dort, ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Das war ein Problem. Da gab es jemanden in der Gemeinde, der offensichtlich in einer Leitungsfunktion war und er wollte der Erste sein. Er wollte mehr Bedeutung, mehr vielleicht Macht, vielleicht nicht ganz so plump, wie ich das jetzt sage, ich will mehr Macht, sondern vielleicht sogar aus einer gewissen guten Verantwortung heraus. Ja, es muss ja letztlich jemand mal deutlich und so weiter. Und wenn nun mir diese Macht als vielleicht alleiniger Pastor, Klammer auf, unbiblisch, Klammer zu, zugeordnet ist, dann werde ich sie auch ausnutzen. Nein, das ist nicht der Weg, den Petrus hier sagt. Sondern, wie soll diese Führung, diese Leitung, dieses Überblicken, diese Aufsicht von sich gehen, indem ihr, und er begründet das, sagt, erklärt das, schaut, es gibt nur eine Art von Motiv, das richtig und gut ist, nämlich indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist was ganz anderes. Wir nennen das in der Theologie dienende Leiterschaft. Dienende Leiterschaft, wodurch Vorbild geleitet wird. Und das dürft ihr mir glauben, das empfinde ich als eine der größten Herausforderungen für den Ältestendienst. Vorbilder in Christus zu sein, denen nun die Ältesten anvertraut sind, Wesen und Charakter Christi, Christusähnlichkeit wie vorzuleben im Vorbild, sodass sie motiviert sind, diesem Vorbild zu folgen. Wissend, dass diese Typen da vorne, diese drei oder vier Ältesten in einer Gemeinde, nicht vollkommen sind, keineswegs. Aber doch das Anliegen, das Bemühen haben, Vorbilder zu sein in der Hingabe, Vorbilder zu sein im Lesen, im Studieren des Wortes, Vorbilder zu sein in der Treue, die Versammlungen zu besuchen, Vorbilder zu sein, sich um Menschen zu kümmern, Vorbilder zu sein in all diesen Dingen, die sich bündeln in diesen Einanderermahnungen, die wir im ganzen Neuen Testament finden. Und das drückt dieser Leitung ein ganz anderes Gepräge auf. Und deshalb kommen wir zu Vers 4, wo es um diese Belohnung für Älteste geht, wo es heißt, und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Es kommt ein Tag, ein Punkt, wo belohnt wird. Aber nicht nur Älteste, sondern, wie Paulus das auch im 2. Timotheusbrief sagt, wo er von dieser Krone der Gerechtigkeit spricht, die er Gott geben wird, nicht allein aber mir, schreibt Paulus dort, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Letztlich werden alle, die an ihn glauben und mit ihm gelebt haben, belohnt werden. Aber es ist auch ein Trost, gerade in dieser Spannung, in diesem Dienst, zu wissen, dass es diesen Trost gibt. Nun, das zweite und dritte noch ganz kurz. Ebenso ihr Jüngeren, heißt es in Vers 5, ordnet euch den Ältesten unter. Dieses ebenso heißt, er ermahnt, so wie er die Ältesten ermahnt hat, nun ebenso auch die Jüngeren, sich den Ältesten unterzuordnen, die nicht einfach herrschen, sondern die durch Vorbild führen und leiten. Er erwähnt deshalb Jüngere, weil er vielleicht davon ausging, dass Jüngere eher dazu neigen, sich gegen Autorität und Unterordnung zu wehren. Etwas, was so und so unbequeme Begriffe sind, dieses Unterordnen in unserer heutigen Zeit. Und Jüngere sind oft ungeduldiger und idealistischer als vielleicht Ältere oder Älteste in der Leitung. Deshalb wählt wahrscheinlich Petrus stellvertretend für alle in der Gemeinde genau diese aus, um sie in dieser Hinsicht zu ermahnen. Nun, Unterordnung bedeutet nicht, Entscheidungen einfach stumm zu akzeptieren. Es gibt einen Platz für Äußerungen von Meinungen, von Überzeugungen, von Bedenken, von Not, von Schwierigkeiten, die da ist. Das ist nicht das das Problem. Und Unterordnung bedeutet eigentlich, ist eigentlich mehr eine Haltung des Respekts und eine Anerkennung der Verantwortung, in denen eine Gemeindeleitung steht. Anerkennung dieser Verantwortung, die Herde Gottes zu hüten, das heißt eben diese Aufsicht zu führen. Und dazu ermahnt uns Petrus. Eine gesunde Gemeinde ist eben genau dadurch gekennzeichnet, dass die Herde ihre Ältesten anerkennt und sich ihnen unterordnet, wissend, dass sie nicht anmaßend führen, sondern durch Vorbild. Und dann das Dritte, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Was ist das für eine eigenartige Ermahnung, die so gar nicht in unsere Zeit hineinpasst? Wir reden viel lieber von Selbstwert, von Selbstverwirklichung, von dem, dass ich mir eben nichts sagen lassen will und möchte. Das ist aber nicht das biblische Modell von Gemeinschaft und von Gemeinde, auch nicht von Ehe übrigens. Sondern dort geht es um eine Art von Unterordnung, die anerkennt, die die Verantwortung anerkennt, die Gott jedem Einzelnen gegeben hat, unter der Annahme auch, dass dann derjenige in dieser Verantwortung weise und geistlich lebt. Eine gute Definition für Demut finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 5. Er schreibt dort, wie Paulus, nicht, dass wir von uns aus dazu fähig wären, etwas zu sein und uns selbst etwas zuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung, irgendetwas zu tun, kommt von Gott. Und ein anderer schrieb, Demut bedeutet, dass wir unsere eigene Unzulänglichkeit erkennen und uns bewusst sind, aber auf die Allgenügsamkeit des Christus vertrauen und hoffen. Stell dir vor, wie viele Konflikte, wie viele Probleme, wie viele Schwierigkeiten wären nicht passiert, auch hier, wenn, wie es hier heißt, alle in einer echten, geistlichen, ehrlichen Gesinnung der Demut miteinander umgegangen wären. Wie viel Not in Beziehungen, in Ehen wären nicht da, wenn alle in einer echten, ehrlichen, geistlichen Gesinnung der Demut miteinander umgehen. Nicht nur in der Gemeinde, sondern dort, wo wir in Beziehung mit Menschen stehen. Diese Gesinnung ist einer der wichtigsten Aspekte, menschlich gesprochen, harmonischer Beziehung in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Dort, wo das erkannt und gelebt wird. Und das können wir nur als Christen, das können wir nur einsehen und uns eingestehen, dass wir Hilfe brauchen in jedem Aspekt unseres Lebens. Wenn wir erkannt haben, wer wir wirklich sind und was das Werk des Herrn am Kreuz eigentlich bedeutet, nämlich dass er für jede Schuld für uns gestorben ist. Und deshalb nochmal zusammenfassend diese drei Aspekte. Eine gesunde Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre Ältesten diesen Dienst des Hütens der Herde auf biblische und geistliche Art wahrnehmen und ausführen, indem sie Vorbilder der Herde sind. Und eine gesunde Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass die Herde ihre Ältesten anerkennt und sich ihnen unterordnet. Anerkennt und respektiert. Und eine gesunde Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Herde und Hirten in einer geistlich demütigen Gesinnung miteinander umgehen. Und das betrifft dich und mich. Einmal als ganz normales Mitglied einer Gemeinde, dass ich das lerne. Dass ich um alle drei Aspekte weiß, gemäß diesen Versen, und vor allem dann als Gemeindemitglied das dritte für mich das Wichtigste ist, nämlich dieser demütige Umgang miteinander. Beten wir füreinander und beten wir, dass wir in der Verantwortung und Aufgabe, die uns Gott gegeben hat, wir mehr und mehr etwas zum Lobe oder zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade werden. Dazu gebe Gott uns seine Gnade. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir für dein Wort danken und du weißt, wie jeder mit genau solchen Versen, wie wir sie für uns haben, umgeht und wie sie uns herausfordern. Aber wie wichtig sie sind für uns, gerade in einer Zeit, wie auch in unseren, wo so vieles von dem, was einmal da war, an guten Werten und Inhalten verloren geht, verloren gegangen ist. Und der Glaube an einen Retter, an Gott, an das Evangelium, an einen gnädigen Gott, mehr und mehr Verachtung und Ablehnung erfährt. Wie sollten wir dann solche sein, die in einer geistlichen Demut miteinander umgehen, einander helfen, einander tragen? Und dort, wo wir in Verantwortung sind, das in einer ja, dir gebührenden Art und Weise ausführen. Das wollen wir beten, dass wir das lernen. Demütig mit unserem Gott zu leben und ihm Gutes tun, nicht müde werden, auch wenn die Zeiten schwerer werden. Wir beten um dein Segnen und um dein Helfen und danken dir, dass du uns in Gnade auch durch diese kommende Woche wieder begleiten möchtest. Amen.